Neoliberalismus und autoritärer Staat. Eine Sendereihe von Justin Monday Productions. Teil 2.
Der Inhalt der neoliberalen Theorie.
Eine erste, oberflächliche Betrachtung der Geschichte der neoliberalen Theorie im ersten Teil hatte ergeben, dass der Neoliberalismus keinesfalls eine in den 80er Jahren wichtiger gewordene Strömung der Nationalökonomie ist, sondern als die wissenschaftliche Variante der Ideologie der sozialen Marktwirtschaft zu verstehen ist. Diese Feststellung stützte sich auf drei Punkte. Der erste Punkt ist der Entstehungszeitraum der wichtigsten Schriften der neoliberalen Theoretiker. Dieser liegt zwischen 1945 und der Mitte der 60er Jahre. Den Anfang vom Ende der Phase, in der wirtschaftspolitisch relevante theoretische Innovationen zu beobachten waren, markiert Friedrich August Hayeks zuerst 1960 erschienenes Hauptwerk »Die Verfassung der Freiheit«. Die 1974 erfolgte Verleihung des Nobelpreises an Hayek ist zu interpretieren als abschließende Würdigung seiner bereits vollzogenen Ideologisierung des Spätkapitalismus. Bereits der zuerst 1973 erschienene Band von »Recht, Gesetzgebung und Freiheit« enthält wenig Neues bzw. eine Verschiebung der aus den älteren Schriften bekannten Überlegungen ins evolutionär-anthropologische. Der dabei vorgenommene Umbau der Theorie dürfte weniger neuen Einsichten geschuldet gewesen sein als dem Bedürfnis nach Sinnstiftung eines konservativen älteren Herrn, der vielleicht sogar schon bemerkt, dass sein System bereits wieder am Ende ist. Der zweite Sachverhalt, dem der enge Zusammenhang von Neoliberalismus und sozialer Marktwirtschaft zu entnehmen ist, ist die enge persönliche wie institutionelle Verbindung der Theoretiker des Neoliberalismus mit dem Personal der bundesdeutschen Wirtschaftspolitik zu dieser Zeit. Namentlich die direkte Zusammenarbeit von Hayek, der Freiburger Schule der Nationalökonomie um Franz Eucken und Ludwig Erhard, Bundeswirtschaftsminister und später Bundeskanzler. Drittens spiegelt sich diese Nähe inhaltlich darin wider, dass sich etwa Erhards Reden und seine in Massenauflagen erschienenen Schriften lesen wie popularisierte Fassungen der Schriften Eukens und Hayeks. In diesem zweiten Teil der Sendereihe wird, aufbauend auf der Betrachtung des Zusammenhangs, in dem die neoliberale Theorie entstanden ist, eine Einordnung ihrer zentralen Gedanken vorgenommen werden. Da die Stellung des Neoliberalismus zum Staat der Angelpunkt ist, um den sich üblicherweise die Debatten drehen, wird dies auch der zentrale Punkt sein, um den sich die Darstellung dreht. Auch hierbei wird es sich im Wesentlichen wieder um eine historische Betrachtung handeln. Wenn es einen neoliberal motivierten Rückzug des Staates von der Ökonomie gegeben hat, dann gilt das für die Nachkriegszeit. Zu vergleichen wäre dann die aus der Kriegswirtschaft bekannten Formen der Staatsintervention mit den darauf folgenden. Aussagen zum aktuellen Zustand des Kapitalverhältnisses wird es zunächst einmal nur insofern geben, als dass nach der Erörterung deutlich sein dürfte, dass die von Seiten der linken Neoliberalismuskritik geäußerten Vorstellungen von der aktuellen Situation unzutreffend sein müssen, weil sie von völlig falschen Voraussetzungen ausgehen. Wer also auf Analysen des aktuellen Zustands aus ist, wird sich bis zum letzten Teil gedulden müssen.
Angloamerikanischer Kapitalismus oder deutsch-österreichische Wertarbeit?
Auf die aktuellen Debatten beziehen sich allerdings einige Abgrenzungen, die dringend vorzunehmen sind. Denn die eben vorgenommene Einteilung der neoliberalen Schriften hat politische Implikationen und widerspricht derjenigen, die im Rahmen der linken Neoliberalismuskritik vorgenommen wird. Darstellen lässt sich diese Differenz daran, dass nach dieser Aufteilung Milton Friedmans »Kapitalismus und Freiheit« nicht zu den zentralen Werken zählt. Die linke Neoliberalismuskritik, die ähnlich ahistorisch vorgeht wie die neoliberale Theorie selbst, erblickt hierin umgekehrt eines der neoliberalen Grundlagenwerke und meint zudem, einen deutlichen Bruch zwischen Eucken und Hayek feststellen zu können. Begründet wird dies zumeist damit, dass bei Eucken der Staat ganz offensichtlich eine zentrale Rolle innehat, was bei Hayek nicht der Fall sei. Die gängige Unterscheidung hierfür ist die zwischen Ordoliberalismus und Neoliberalismus. Diese Aufteilung kommt der sozialdemokratischen Fiktion vom Staat als Mittel der Politik zugute und sie unterstützt die Wahrnehmung des Neoliberalismus als angloamerikanische Variante des Kapitalismus. Denn der 1976 ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Friedman gilt als zentraler Theoretiker der sogenannten Chicagoer oder monetaristischen Schule. Die Geschichte und die Entstehungsbedingungen des spätkapitalistischen autoritären Staates in Europa wird in dieser Sichtweise völlig ignoriert. Aber selbst aus einer ahistorischen, lediglich den Inhalt der Werke vergleichenden Perspektive ist diese Zuordnung wenig stichhaltig. Zweifellos gibt es eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen Hayek und Friedman, was die Mystifizierung des Privateigentums am Produktionsmittel im Begriff der Freiheit betrifft. Diese Gemeinsamkeiten beziehen sich durchaus auf den Kern beider Theorien, so dass sie einer gemeinsamen Strömung zugeordnet werden müssen. Nun sind aber, wie der Name bereits andeutet, Geldtheorie und Geldpolitik das Zentrum der monetaristischen Dogmen, und genau auf diesem Feld besteht ein direkter Gegensatz zwischen Hayek und Friedman. Friedmans Kerngedanke ist der, dass weder davon auszugehen sei, dass das geldpolitische Problem mit einer Wiedereinführung der Golddeckung der Währung erledigt sei, noch dass die Geldpolitik politisch unabhängigen, sachkundigen Autoritäten wie dem Personal einer Zentralbank zu unterstellen sei. Geldpolitisches Problem ist in diesem Zusammenhang eine Formulierung, die auf die aus dem Liberalismus stammende Angst verweist, dass aus der Notwendigkeit politischer Intervention falsches Handeln folgen könnte. Das Problem besteht bereits darin, dass Geldpolitik betrieben werden muss. An den ökonomischen Krisen zwischen 1920 und 1938 glaubt Friedman dementsprechend zeigen zu können, dass eine falsche, ungebundene Geldpolitik für ökonomische Instabilität verantwortlich gewesen sei. Seine Lösung lautet dann gesetzliche Regeln anstelle von Autoritäten. Das heißt, er plädiert für die Einschränkung der mit Keynesianismus identifizierten, politisch begründeten Macht eines Zentralbanksystems. Im Originalton:
Wenn nun eine Regelung erlassen werden soll, wie sollte sie lauten? Die Regelung, die am häufigsten von den Liberalen vorgeschlagen worden ist, ist eine Preisniveauregelung. Das heißt, es wird eine gesetzliche Direktive an die monetären Autoritäten gegeben, ein stabiles Preisniveau zu sichern. Ich halte die Regelung für falsch.
Friedmans Alternative lautet:
Beim Stand der heutigen Erkenntnisse wäre ich im Augenblick für eine gesetzliche Regelung, die den Finanzbehörden anweist, eine festgesetzte Wachstumsrate für die vorhandene Geldmenge zu erzielen.
Hayeks Verfassung der Freiheit beinhaltet ein Kapitel, in dem er sich mit den gleichen Fragen beschäftigt. Darin kokettiert er zunächst einmal mit einem Keynes-Zitat, um die Relevanz der Währungspolitik zu beweisen. Weiter geht es, für Hayek untypisch und das Ende seiner Argumentation ein wenig vorwegnehmend, mit einer Berücksichtigung des historischen Status quo der Staatsintervention.
Wenn die Regierungen nie eingegriffen hätten, hätte sich vielleicht irgendein Währungssystem entwickelt, das keine bewusste Steuerung gebraucht hätte. Insbesondere wenn die Menschen nicht angefangen hätten, in so weitem Maße Kreditmittel als Geld oder Geldersatz zu verwenden, hätten wir uns vielleicht auf einen sich selber regulierenden Mechanismus verlassen können.
Nun ist Kapitalismus ohne Kreditgeld schlichtweg undenkbar. Und tatsächlich besteht der allergrößte Teil des zirkulierenden allgemeinen Äquivalents auch nicht aus Geldscheinen oder Münzen, sondern aus Buchgeld. Es geht also in der Geldpolitik nur ganz am Rande darum, wie viele 50-Cent-Münzen geprägt und in Umlauf gebracht werden sollen. Vielmehr steht im Mittelpunkt die Frage, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen Banken in die Lage versetzt werden sollen, Kredite zu vergeben. Bedingungen meint dabei nicht nur die Höhe der Zinsen, sondern reicht bis hin zu Fragen wie der, in welches Land der Export mittels Hermes-Bürgschaften gefördert wird, wer diesen in Anspruch nehmen kann und so weiter. Der Satz Hayeks ist also als absolutes »Es geht nicht anders« zu lesen und kommt bei einem Ökonomen, der seine Sätze vom ewigen Prinzip der Knappheit bestimmt sieht und von daher mit Ewigkeitswert versieht, einem »Wenn die Menschen nie von den Bäumen heruntergestiegen wären« gleich. Nun ist die Notwendigkeit des Kredits für den Fortgang der Kapitalakkumulation aber nicht identisch mit den geldpolitischen Institutionen, die Hayek im Folgenden dann als im Wesentlichen ohne Alternative verteidigt. Die heutigen Zentralbanksysteme sind ein Produkt des 20. Jahrhunderts. Hayek, dies lohnt sich festzuhalten, weil es ein Kategoriensystem als Ganzes charakterisieren hilft, verteidigt hier also bewusst eine ökonomische Institution des autoritären Staates durch ontologische Setzung. Seine weitere Argumentation im Kapitel zur Geldpolitik befasst sich dann ausschließlich mit Fragen, die den Eindruck aufkommen lassen, dass Friedman Hayek zu denjenigen Liberalen zählen muss, die die Frage danach, wie die Regel auszusehen hätte, im Gegensatz zu ihm selbst mit einer Preisniveauregel beantwortet. Hauptziel der Geldpolitik sei die Vermeidung von Inflation. Nach einer Abwägung der Vor- und Nachteile der gleichen gegensätzlichen Auffassungen, die auch Friedman verhandelt, kommt Hayek dann allerdings zu einem anderen Schluss.
Ich habe gewiss nicht den Wunsch, das Argument für irgendeine Einrichtung zu schwächen, die die Behörden zwingen würde, das Richtige zu tun.
Hayek würde Friedmans Argumentation gegen autoritäres Ermessen in der Geldpolitik also gerne zustimmen. Nur kann er dies nicht, denn
es gibt ein grundlegendes Dilemma, dem alle Notenbanken gegenüberstehen und das es unvermeidlich macht, dass ihre Politik mit weitem Ermessen verbunden werden muss. Ihre Aufgabe macht es notwendig, dass die Notenbank ständig den Entwicklungen im Kreditbereich zuvorkommt oder entgegenwirkt, wofür einfache Regeln keine ausreichende Führung bieten. Wenn eine Notenbank immer warten würde, bis eine Regel oder ein Mechanismus sie zum Handeln zwingt, würden die sich ergebenden Schwankungen viel größer sein, als notwendig ist. Das bedeutet für die Praxis, dass wir unter den heutigen Verhältnissen kaum eine andere Wahl haben, als die Währungspolitik dadurch zu beschränken, dass ihr die Ziele und nicht die speziellen Maßnahmen vorgeschrieben werden. Die konkrete Frage heute ist, ob ein bestimmtes Beschäftigungsniveau oder ein bestimmtes Preisniveau stabil gehalten werden soll.
Hayek entwirft also in den Augen Friedmans nicht nur geldpolitische Regeln mit falschem Inhalt, sondern gehört auch zu denjenigen, die in der Geldpolitik Autoritäten gesetzlichen Regeln vorziehen. In Friedmans Augen ist das nicht einmal liberal, weil Hayek bereits bestreitet, dass es das Wissen geben kann, das eine Regel anwendbar machen könnte. Hayeks Formulierung ist unheimlich nah an dem Eingeständnis, dass das Preisniveau nicht durch eine Regel garantiert, sondern nur gesetzt werden kann. Und zwar in genau der Weise, in der im Ordoliberalismus Eugens die Wettbewerbsordnung eine durch den Staat gesetzte ist. Zitat Eugen:
Man hat zwei Arten von Wirtschaftsordnungen zu unterscheiden. Gewachsene Ordnung und gesetzte Ordnung. Gewachsene Ordnungen sind solche, die sich im historischen Geschehen ohne bewusste Entscheidung bilden. Gesetzte Ordnungen sind solche, die aufgrund einer wirtschaftspolitischen Gesamtentscheidung ein Ordnungsprinzip in einer Wirtschaftsverfassung zur Geltung bringen.
Dass bei Eugen das Plädoyer für die Setzung mit dem autoritären Staat im Bunde ist, ist offensichtlich. Hieraus gewinnt die linke Neoliberalismuskritik die Behauptung, dass dies nur bei ihm der Fall sei, womit sie Hayek auf die Seite Friedmans sortiert. Ignoriert wird dann, dass es Hayek ist, dessen Vorstellungen der tatsächlichen Praxis sowohl in den USA als auch in Europa näher kommt. Der Monetarismus liegt zwar insofern auf Linie, als sein Aufkommen die noch heute gültige Ausrichtung der Krisenbekämpfung auf die Geldpolitik begleitete. Bei Hayek und dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft spielte dies zwar eine wichtige, aber keine so zentrale Rolle. Inhaltlich behielt aber die alte Praxis recht. Sowohl dem amerikanischen Federal Reserve System als auch der Europäischen Zentralbank sind Ziele und nicht Regeln vorgegeben. Zudem ist Hayeks Plädoyer dafür, das Preisniveau und nicht das Beschäftigungsniveau als Ziel auszugeben, noch einmal ein Beleg dafür, dass der Neoliberalismus und die aktuellen, angeblich neoliberalen wirtschaftspolitischen Dogmen wenig miteinander gemeinsam haben. Denn wem geht es nicht um Arbeitsplätze? Und wer dem entgegenhalten möchte, dass dies bloßes Geschwätz sei, um den Vormarsch der amerikanischen Reinform des Kapitalismus zu kaschieren: Es ist nicht die Europäische Zentralbank, die neben der Preisstabilität auch ein hohes Beschäftigungsniveau als Zielvorgabe hat, sondern das Federal Reserve System. Wer in der Arbeitsplatzbeschaffung ein menschenfreundliches Unterfangen sieht, darf man umgekehrt gerne die USA für den besseren Kapitalismus halten. Etwas kritischer betrachtet zeugt die Einreihung der Stabilität des Beschäftigungsniveaus in die wirtschaftspolitischen Zielvorgaben aber von nichts anderem als von der einigermaßen rationalen Bestätigung des Sachverhalts, dass das Kapital zu seinem eigenen Erhalt auf die Verwertung von Arbeitskraft angewiesen ist. Aus der Perspektive des deutsch-österreichischen Neoliberalismus ist diese Bestätigung offensichtlich alles andere als einfach. Permanent werden hohe Löhne lediglich als Kosten betrachtet, die sich ein Land leisten können muss. Damit wird der Druck, der auf den Einzelkapitalien lastet, auf die Nationalökonomie als Ganzes übertragen, die der Ideologie nach diesen Druck ja gerade nicht auf Kosten, sondern zum Nutzen aller ausüben soll. Politisch führt das nicht zu staatlicher Arbeitsplatzbeschaffung, sondern zur weitaus repressiveren staatlichen Arbeitskraftverwaltung. Die Maßnahmen, die im Rahmen der Proteste gegen die Hartz-IV-Gesetzgebung als der sozialen Marktwirtschaft fremde, angloamerikanische Sitten gebrandmarkt wurden, kommen nicht anders zustande als durch die Reaktivierung zentraler Elemente des deutsch-österreichischen Gemeinschaftswerks, das am Anfang der sozialen Marktwirtschaft stand. Der Keynesianismus, der die amerikanische Wirtschaftspolitik zu Zeiten des Faschismus prägte, spielte in der Bundesrepublik erst ab den 60er Jahren eine Rolle und in den 80ern war es damit auch schon wieder vorbei. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass einige ihrer Elemente unter der Bezeichnung Workfare Eingang in die Wirtschaftspolitik der USA gefunden haben. Grund für diese Entwicklung sind aber weniger subjektive Vorlieben oder diskursive Hegemonie der einen oder anderen nationalökonomischen Schule und noch weniger nationalkulturell geprägte Eigenarten, sondern objektive Entwicklungen des Weltkapitals, die auf besondere Formen staatlicher Intervention drängen und die bereits an den scheinbar rein sachlichen Basiskategorien der modernen Volkswirtschaftslehre ablesbar sind. Dies soll in den nächsten Abschnitten gezeigt werden, anhand des von Hayek und Friedman wie selbstverständlich verwendeten Terminus Preisniveau und dessen Zusammenhang zu den neoliberalen Kernbegriffen Gesetz und Ordnung. Daraus wiederum lässt sich schließen, dass auch in Hayeks Theoriegebäude die Existenz des autoritären Staates genauso fraglos vorausgesetzt ist wie in demjenigen Eugens.
Gesetz und Ordnung, das erste zentrale Begriffspaar des Neoliberalismus.
Jenseits der direkten geldpolitischen Vorstellungen, die aus obigen Zitaten hervorgehen, sind diese zudem geeignet, einen Grundzug der neoliberalen Theorie zu charakterisieren, der auf Eugen, Hayek und Friedman gleichermaßen zutrifft. Es ist dies der Begriff des Gesetzes. Das neoliberale Ideal ist zunächst einmal etwas, was den Neoliberalismus mit dem Liberalismus des 19. Jahrhunderts zu verbinden scheint. Es ist die Herrschaft des Gesetzes, verstanden als Gegensatz zur willkürlichen Herrschaft Einzelner. Zur einen Seite hin meint Gesetz dabei rechtliche Norm und zur anderen Seite notwendiger Verlauf. Wenn Hayek wünscht, einer Regelung zustimmen zu können,
die Behörden zwingt, das Richtige zu tun,
dann kommt darin diese Doppeldeutigkeit zum Ausdruck. Das Richtige ist für ihn das, was den Normen des bürgerlichen Rechts zum einen nicht widerspricht und gleichzeitig identisch ist mit dem notwendigen Verlauf des ökonomischen Prozesses. Die Einheit von beidem ist der Punkt, auf den es ankommt. Die Verfassung der Freiheit soll es sein, die mit ihren Gesetzen diesen regelhaften, gesetzesförmigen Verlauf bestimmt. Und nur Gesetze, die zu einem solchen Verlauf führen, nennt Hayek Gesetze im Sinne der Herrschaft des Rechts. In Eugens obiger Formulierung sind sie es, die in der gesetzten Ordnung zur Geltung kommen. Richtig ist daher alles, was die ökonomischen Verhältnisse voraussagbar macht und damit das Gegebene im Sinne des Gesetzes fortsetzt. Diese Voraussagbarkeit soll alle Einzelnen in die Lage versetzen, mit ihnen rechnen und in ihnen planen zu können. Der immanente Gegensatz hierzu ist die Planung der gesellschaftlichen Tätigkeit als solches. In diesem Sinne ist der ewige neoliberale Kampf gegen die Planwirtschaft zu verstehen. Was zum Zeitpunkt seiner Entstehung als absoluter Gegensatz erschien, Marktwirtschaft und Planwirtschaft, hat die Abschaffung desjenigen Gegenstands zur Voraussetzung, dessen Erkenntnis sich der klassische Liberalismus verschrieben hatte. Es war dies die Gesellschaft, die von der autonomen Vermittlung durch den Markt bestimmt war. Die neoliberale Absage an den Laissez-faire des Liberalismus prägte den Neoliberalismus nicht nur äußerlich und aus politischem Opportunismus heraus. Auch Walter Eucken etwa formuliert ganz unmissverständlich:
Stets und überall basiert alles wirtschaftliche Handeln auf Plänen. Um die Knappheit zu überwinden, macht der Steinzeitmensch im 10. Jahrtausend vor Christus ebenso Pläne wie der Bauer des Mittelalters oder der heutige Arbeiter oder Händler.
Die Stelle, die im neoliberalen Theoriegebäude die Planung einnimmt, hatten im Liberalismus die Arbeitsteilung und der Tausch inne. Sie waren die Grundmuster allen ökonomischen Handelns, die auch nicht in die Geschichte, sondern in einen erst durch die Gesellschaft verwirklichbaren Naturzustand projiziert wurden. Auch ging es dabei im Kern nicht, wie in der Volkswirtschaftslehre des 20. Jahrhunderts, um die Überwindung von Knappheit, sondern um die unendliche Steigerung des Reichtums. Der Zustand, durch den diese Planbarkeit des Handelns gegeben ist, wird sowohl von Eucken als auch von Hayek als Ordnung bezeichnet. Während die Unvereinbarkeit der geldpolitischen Vorstellungen die Differenz zwischen Monetarismus und Neoliberalismus aus der Perspektive des Monetarismus markiert, ist es aus der Perspektive des Neoliberalismus die zentrale Stellung des Begriffs der Ordnung, die der Monetarismus nicht kennt. Dass das theoretische Zentralorgan den Namen Ordo-Jahrbuch erhielt, unterstreicht die Bedeutung des Begriffs in der neoliberalen Theorie. Theoretisches ökonomisches Denken, entwickelt Eucken zu Beginn seines Buches Grundlagen der Wirtschaftspolitik, sei ein Denken in Ordnungen. Kern der Nationalökonomie als Wissenschaft sei die Reduktion der historisch vielfältigen Wirtschaftsordnung auf ihre reinen Formen. Methodisch sei dabei folgendermaßen vorzugehen:
Um diese reinen Formen einzeln und in ihrer Gesamtheit festzustellen, ist es nötig, an die Stellen vorzustoßen, an denen alles wirtschaftliche Geschehen seinen Ausgang nimmt, den Wirtschaftsplänen. Es zeigt sich, dass ihr Zustandekommen von den Formen, in denen gewirtschaftet wird, abhängt. Und so lassen sich durch Untersuchung der Wirtschaftspläne die Formen exakt bestimmen.
Auf den ersten Blick ist dies eine sinnlose Tautologie. Die Wirtschaftspläne sollen einerseits der Ausgangspunkt des wirtschaftlichen Geschehens sein und damit wohl auch von den reinen Formen, in denen sich dieses Geschehen abspielt. Gleichzeitig soll das Zustandekommen der Wirtschaftspläne wiederum von den Formen abhängen. Der Ausgangspunkt, also die Pläne, sollen abhängig sein von etwas, was sie selbst bedingen. Völlig unvermittelt schlagen in diesem Gedanken Ausgangspunkt und Endpunkt ineinander um. Ein und die gleiche Realität verdoppelt sich im Denken in Ordnungen, in Bedingendes und Bedingtes. Der Sinn dieser Tautologie erhellt sich allerdings ein wenig, sobald, entgegen Eukens Absicht, die überhistorische Bedeutung, die ihr zukommen soll, verworfen wird und ihr Inhalt mit den politischen Zuständen abgeglichen wird, unter denen sie entstanden ist. Ausgangspunkt und Endpunkt sind dann nicht mehr identisch. Die Wirtschaftspläne, die den bedingenden Ausgangspunkt darstellen sollen, sind die Pläne einzelner Individuen. Sie sind es, die etwas in der Welt wollen und deswegen ökonomisch zu handeln gezwungen sind. Sie planen den Einsatz von Geld als Kapital oder ihre Zurichtung gleich Qualifizierung als Arbeitskraft. Die Einebnung der Klassendifferenz, die Eucken mit seiner Gleichsetzung von Steinzeitmensch, Händler und Arbeiter vorgenommen hat, hat auf dieser Ebene, auf der das Individuum nur als Abstraktion existiert, durchaus ihre Berechtigung und darf daher als Ideologie gelten. Die Summe all dieser abstrakten Individuen hat Eucken im Kopf, wenn er davon redet, dass das wirtschaftliche Geschehen bei den Plänen seinen Ausgangspunkt nehme. Abhängig wiederum sind alle diese Einzelnen nicht von der Summe der Einzelnen, sondern von der Weise, in der sie miteinander in Zusammenhang stehen. Ausgangspunkt dieses Zusammenhangs sind sie gerade nicht. Es handelt sich bei Eukens Gedanken also um eine mystifizierte Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Individuen und gesellschaftlichem Ganzen. Aufgekommen ist diese Frage mit der historischen Entstehung von Individualität, und ihren Niederschlag in ökonomischen Denken fand sie eben im Liberalismus, in dem Arbeitsteilung und Warentausch die Einzelnen zu Individuen machten, aber gerade dadurch zu Produzenten eines Reichtums, der als sich ständig vermehrender Reichtum über die Summe der Individuen hinausging. Der Unterschied zwischen der neoliberalen und der liberalen Variante besteht darin, dass im Neoliberalismus kein Naturzustand angenommen wird, den die Formen des Warentauschs in den Gesellschaftszustand erheben. Stattdessen sind diese Formen selbst kontingent, das heißt einer allgemeinen Souveränität unterstellt. Zwar mystifiziert der Neoliberalismus, wie alle bürgerliche Nationalökonomie des 20. Jahrhunderts, die Knappheit der Güter als etwas von Natur aus Gegebenes. Ganz offensichtlich handelt es sich bei dem Problem, das zu lösen die angebliche Knappheit der Güter aufgibt, aber um ein Problem der Verteilung von gesellschaftlich produzierten, also bearbeiteten Dingen. Die Natur des Tauschs, wie sie die liberale Theorie begriff, war hingegen bestimmt von der Notwendigkeit der Bezwingung der unbearbeiteten Natur. Die gesellschaftlichen Gesetze der zweiten Natur sollten im Liberalismus die Beschränkungen der ersten Natur überschreiten, während die Kategorie Ordnung im Neoliberalismus zur Einordnung in die zweite Natur aufruft. Die Tatsache, dass die Kritik der Arbeit nachweisen kann, dass die unbearbeitete Natur das Substrat der tauschwertsetzenden gesellschaftlichen Arbeit ist, darf nicht dazu verleiten, diese Differenz zwischen Liberalismus und Neoliberalismus unter den Tisch fallen zu lassen. Denn auch hieran lässt sich wiederum nachweisen, dass die allgemeine Souveränität, die die Voraussetzung der neoliberalen Kategorien ist, nicht der rechtsphilosophisch legitimierbare Staat des Liberalismus ist, sondern der unbegründbare, schlichtweg gegebene autoritäre Staat des 20. Jahrhunderts. Genauso wie Reichtum entgegen seinem Begriff immer knapp zu sein scheint, scheint jede Ansammlung von Menschen immer ein Staat zu sein. Hierzwischen gibt es einen notwendigen Zusammenhang. Er besteht im Staatsvolk, das, weil vom abstrakten Reichtum getrennt, niemals ohne erneute gesellschaftliche Vermittlung über das Produkt seiner Arbeit wird verfügen können, weshalb dieses Produkt immer als zu klein erscheint. Das Verhältnis von Naturzustand und Gesellschaftszustand, wie es der Liberalismus vor Augen hatte, wird dabei umgekehrt. Wenn Eucken davon redet, dass in der gesetzten Ordnung eine bereits bestehende Ordnung zur Geltung gebracht werde, impliziert das die Absicht, die Gesellschaft aus der durch sie geltenden Freiheit wieder in den Naturzustand zu versetzen. Es ist dies exakt die gleiche Logik, die der Rassenbiologie eigen ist. Wird die naturhafte Ordnung einfach wachsen gelassen, kommt sie aus dem Gleichgewicht. In der Rassenbiologie heißt dies die Degeneration. Das Setzen der Ordnung durch den Staat, also das ökonomische Gegenstück zur Rassenhygiene, soll die Ordnung wieder in den Zustand bringen, in dem sie sich ohne den natürlichen Degenerationsprozess genauso natürlicherweise befände. Dass dieser Zustand nur ein fiktiver sein kann, versteht sich von selbst. Die neoliberale Ordnung ist eine solche Fiktion, weil sie von den realen Gesetzen der kapitalistischen Produktionsweise abstrahiert.
Preisniveau, Sozialprodukt und Konjunktur. Der Bezug des Neoliberalismus zur Volkswirtschaftslehre.
Dass sich die Theorie nicht um Produktion, sondern um Verteilung dreht, verrät diese Abstraktion und damit den mythischen Gehalt des Begriffs der Ordnung. Denn während die real individualisierten Bürger und die arbeitsteilig arbeitenden Proletarierinnen den Staat zwar brauchen, damit sie sich rechtsförmig zueinander verhalten können, der Staat also als gemeinsames Resultat ihrer Beziehungen ideologisiert werden kann, ist Verteilung etwas, was von vornherein nur durch eine kollektive Instanz erfolgen kann. Zwar verteilt der Staat real genauso wenig ein gemeinsames Produkt, wie die Güter knapp sind, und die neoliberale Theorie beabsichtigt nichts mehr als die Fortsetzung dieses Zustands. Ideologisch ist der Neoliberalismus aber immer an seinen immanenten Gegenpart geknüpft, etwa die Fiktion, dass das Geld des Staates unser aller gemeinsames Geld ist, wir den Gürtel enger schnallen müssen und Steuerhinterzieherinnen uns etwas wegnehmen. Dass der Staat inzwischen aufgefordert wird, Arbeit gerecht zu verteilen, zeigt an, dass auch diese Fiktion wie der Neoliberalismus einer vergangenen gesellschaftlichen Konstellation angehört. Denn wenn nach zig Überakkumulationskrisen, die der Prozess der Kapitalakkumulation inzwischen hinter sich hat, etwas die Knappheit der Güter begründen kann, dann wäre es die Knappheit nicht von Arbeitsplätzen, sondern von Arbeitskraft. Diese Knappheit ist aber ganz offensichtlich nicht gegeben. Die Grundkonstellation, in der sich die neoliberalen Grundbegriffe Gesetz und Ordnung am zentralen Problem von Knappheit und Verteilung orientieren, prägt bereits die einzelnen aus der Wirtschaftspolitik stammenden ökonomischen Kategorien. Das Preisniveau, dessen Stabilität das Ziel der Geldpolitik sein soll, ist eine solche Kategorie, und seine Stabilisierung ist ohne staatliche Autorität nicht einmal denkbar. Zum unterschiedlichen Status der Begriffe ist zunächst einmal anzumerken, dass Preisniveau kein explizit neoliberaler Begriff ist, sondern einer, der auch den konkurrierenden theoretischen Strömungen unbefragte sachliche Voraussetzung ist. Gleichzeitig aber korrespondiert er mit dem Begriff der Ordnung. Denn wer etwas Niveau nennt, wünscht dessen Stabilität. Und wer Stabilität zum Ziel hat, pflegt offensichtlich das Ideal einer Ordnung und nicht etwa eine permanente Fortentwicklung des Reichtums, wie sie den Liberalismus propagiert hat. Unordnung ist zu verhindern und Preisniveau ist diejenige Kategorie, die der Notwendigkeit entspringt, zum Zweck der praktischen Stabilisierung die Höhe der Preise nicht in der Form zu messen, in der dies im Kapitalismus naturwüchsig geschieht, also in Geld. Stattdessen braucht es, um es im Jargon der wirtschaftspolitischen Sozialtechnologie zu formulieren, eine operationalisierbare Kategorie, ein zweites Maß, um die Angemessenheit des ersten zu kontrollieren. Dieses zweite Maß der Preise wiederum erschien notwendig und setzte sich wirtschaftspolitisch durch, weil die vermeintliche Instabilität kenntlich wurde an der Unzuverlässigkeit des natürlichen Maßes in der Krise. Historisch war diese Durchsetzung eine Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise und in Deutschland auch auf die Inflation von 1923. Die Instabilität ihrerseits zwar war nur die bornierte Wahrnehmung des krisenhaften Fortgangs der Kapitalakkumulation, also von etwas vorab Instabilem, aber was interessiert das die an ihrem Erhalt Interessierten? Innerhalb weniger Jahre wurde Mitte der 20er Jahre der zuvor in der bürgerlichen Nationalökonomie nahezu nicht existente Zustand der Krise zum zentralen Problem. Weil er als Begriff aber die Einsicht in die Unhaltbarkeit des Werts als Verkehrsform erzwingt, musste er sofort wieder im Mythos der Konjunktur zum Verschwinden gebracht werden. Konjunktur, egal ob sie gerade aufschwingt, abflaut, einbricht oder gar stagniert, ist nicht einfach nur ein anderes, weniger marxistisch belastetes Wort für Krise. Konjunktur korrespondiert ebenfalls mit dem Begriff der Ordnung und meint den Prozess des immer wieder Abweichens und Zurückkehrens zum Ideal dieser Ordnung, die sich nicht permanent verändert, sondern sich lediglich im Wachstum befindet. So entstand der wissenschaftliche Zweig der Konjunkturforschung und mit ihr die Konjunkturpolitik, die das Ziel haben sollte, den Werdegang der Wiederherstellung zu bestimmen. Vorgestellt wurde diese Ordnung als Gleichgewicht, was zur Notwendigkeit zurückführt, mit dem Preisniveau ein zweites Maß des Reichtums neben dem Geld zu entwickeln. Denn die naturwüchsige Akkumulation des Kapitals kennt kein Gleichgewicht, sondern nur ein permanentes Mehr durch permanente Revolutionierung der Produktion. In der Fähigkeit des Geldes, für alles im Allgemeinen und für nichts im Besonderen einstehen zu können, stellt sich die Gleichheit der Arbeitsprodukte als Produkt abstrakt menschlicher Arbeit dar. Aber das Geld misst tatsächlich nicht das Gleichbleiben der Proportionen bei der Reichtumsverteilung in dem Sinne, in dem die Nationalökonomie der 20er Jahre das gerne gehabt hätte, um feststellen zu können, dass etwas aus dem Ruder läuft. Die konstruktive Schaffung eines solchen zweiten Maßes macht daher auf den ersten Blick sehr viel Sinn. Denn wie wäre das Geld alleine als Maßstab heranzuziehen? War das Preisniveau in Italien vor der Einführung des Euro höher als in Deutschland, weil bereits ein Kaffee ein paar hundert Währungseinheiten kostete? Steigt das Preisniveau in einem Land, in dem alles doppelt so teuer wird, wenn auch alle Einkommen um das Doppelte steigen? Ist es in einem solchen Fall überhaupt gerechtfertigt, davon zu sprechen, dass etwas teurer geworden sei? Der Begriff Preisniveau ist die Umkehrung des Begriffs der Kaufkraft, bei dem sich dasselbe Problem ergibt. Wie lässt sich messen, was ich für 5 Euro bekomme, wenn die Antwort nicht tautologisch sein soll? Denn sie lautet selbstverständlich nur, das, was 5 Euro wert ist. Und dass das zu verschiedenen Zeitpunkten Verschiedenes sein kann, ist keinem fehlenden zweiten Maß geschuldet, sondern der Tatsache, dass Geld Ausdruck des Kapitals ist, das wiederum ein unberechenbares gesellschaftliches Verhältnis und an sich selbst geschichtlich ist. Was also auf den ersten Blick Sinn zu machen scheint, ist auf den zweiten Blick eine aus einer praktischen Absicht entstandene Unmöglichkeit. Es geht hier nicht um die von der Volkswirtschaftslehre bei Zeiten eingestandene Unmöglichkeit, Änderungen von Preisniveau und Kaufkraft in der Praxis zu ermitteln, sondern um eine bereits logische Unmöglichkeit, weil das Geld eben nicht in erster Linie Maßstab des Werts ist, sondern vermittelnder Ausdruck des Widerspruchs der Form des Reichtums selbst und als solcher hinten und vorne nicht operationalisierbar. Die praktische Absicht besteht in letzter Instanz darin, dem Kapital seine naturwüchsig sich vollziehende Geschichte zu nehmen und es eben als Ordnung zu etablieren, die a priori stabil ist. Diese Absicht ist genauso wenig wie die Kategorien Preisniveau oder Kaufkraft spezifisch neoliberal, sondern eine strömungsübergreifende Tendenz der Nationalökonomie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Messbarkeit des Gleichgewichts war den sozialdemokratisch bis christlich orientierten Sozialpolitikerinnen genauso ein Anliegen wie den Konservativen und Liberalen. Während erstere so beweisen wollten, dass die Wirtschaft aus dem Gleichgewicht geriete, weil sich die Verteilungsproportionen zu sehr zu Ungunsten des Proletariats verschöben, hegten Konservative und Liberale die Hoffnung, so im Gegenteil beweisen zu können, dass alle Not der deutschen Wirtschaft ein Werk des organisierten Proletariats ist, welches die Wirtschaft mit übertriebenen Forderungen in den Ruin treibe. Selbstverständlich konnte keine Seite derartiges beweisen. Die bereits vor der Weltwirtschaftskrise entwickelten frühen Modelle, die der Vorhersage dienen sollten, waren so unzureichend, dass sie nicht einmal in der Lage waren, die Weltwirtschaftskrise überhaupt anzuzeigen. Ein Wunder war das nicht, denn die operationalisierbaren Kategorien selbst waren ja noch wissenschaftliche Blaupausen und die Entwicklung der Macht, die in der Lage gewesen wäre, die Ordnung herzustellen, in der die Kategorien gelten, nämlich der autoritäre Staat, war zwar schon ziemlich weit gediehen, aber aus der Rückschau betrachtet noch in der Entstehungsphase. Der sogenannte Kriegssozialismus des Ersten Weltkriegs hatte zwar schon einiges an Vorarbeit geleistet, aber gebrauchsfertig waren die Kategorien erst nach 1945. So kam es, dass sich trotz oder gerade wegen der unlösbaren Differenzen alle auf externe Kriterien für den angeblichen wirtschaftlichen Schaden und den Zustand des aus dem Gleichgewicht geratenen deutschen Kraftstrotzes einigen konnten. Den Versailler Vertrag, das jüdische Profitdenken etc. pp. Was den Neoliberalismus ausmacht, sind spezifische Vorstellungen davon, wie diese Ordnung zu erzwingen ist und worin sie besteht. Hieraus erst entwickelt der Neoliberalismus seine Gegenposition zum Keynesianismus sowie seine Nähe zum autoritären Staat, der diejenige Instanz sein wird, dessen Macht die Unmöglichkeit der Operationalisierbarkeit des gesellschaftlichen Verhältnisses in Dienst nimmt. Die zwar logisch unmögliche, aber trotzdem reale Konstruierbarkeit von Preisniveau und Konjunktur ist das historische Resultat dieser Indienstnahme des Staates. Denn das Preisniveau existiert in den gebräuchlichen Definitionen nicht als eigenständige Größe, sondern als Relation zwischen der Anzahl der zirkulierenden Einheiten einer Währung und den Einheiten des Bruttosozialprodukts des Staates, auf dessen Gebiet diese Währung gilt. Weil diese Geltung der einen staatlichen Währung garantiert und die mögliche Geltung anderer Währungen ausgeschlossen werden muss, ist das Preisniveau unmittelbar gekoppelt an die Existenz staatlicher Souveränität. Viel wichtiger aber für den Nachweis, dass die in der neoliberalen Theorie gültigen volkswirtschaftlichen Kategorien nicht nur an die Existenz irgendeines Staates, sondern an dessen autoritäre Form geknüpft sind, ist die Problematisierung der Kategorie Einheit des Bruttosozialprodukts. Worin soll diese Einheit bestehen? Das Bruttosozialprodukt, weist die Einführung in die Volkswirtschaftslehre,
stellt die Summe aller Güter und Dienstleistungen dar, die in einer Wirtschaftsperiode erstellt worden sind.
Es versteckt sich hinter dem Problem des Preisniveaus ganz offensichtlich das Problem der Differenz von Tauschwert und Gebrauchswert, wobei ersterer problemlos in Geld messbar ist, letzterer aber bekanntlich nur in der seiner Naturalform angemessenen Einheit gemessen werden kann. Denn wie genau sind alle Güter und Dienstleistungen zu summieren? In Meter, Liter, Kilogramm, Stück oder in Volumen? Die Vorstellung einer Metereinheit, die alle Gebrauchswerteinheiten umfasst, ist absurd. Ist ein Liter Milch nun eine Einheit Bruttosozialprodukt oder sind es sieben? Ist ein Stück Tisch eine Einheit Bruttosozialprodukt und ist ein Pfund Kaffee ungemahlen so viele Einheiten wie Bohnen im Päckchen sind, während es gemahlen eine halbe ist? Um von der Addierbarkeit der Dienstleistungen mal ganz zu schweigen. Die klassische liberale Nationalökonomie scheiterte zwar an den Widersprüchen des Begriffs der Arbeit, umging damit aber wenigstens dieses Problem. Möglich war dies, weil Arbeit eben Begriff und nicht das Wort für eine Metereinheit war. Begrifflich und in der theoretischen Rekonstruktion ließ sich ermessen, dass der Reichtum eines Landes, dessen Fähigkeit ist, Arbeitskraft zu absorbieren, aber angesichts der Erfahrung, dass der so produzierte Reichtum keinesfalls allen zugutekommt, konnte dieser durchaus plausible Gedanke nur in systemkritischer Absicht aufrechterhalten werden, also in der Tradition der Marxischen Theorie. Marx legte dar, dass die logische Widersprüchlichkeit der Kategorien und damit auch die Unberechenbarkeit ihren Grund in der Widersprüchlichkeit der Gesellschaft selbst hat. Als Arbeitszeit hat die Arbeit zwar die Eigenart, messbar zu sein, aber als zweites Maß neben dem Geld taugt sie selbstverständlich nicht. Vielmehr führt sie notwendig zum Geld als notwendige Erscheinungsform des Werts hin. Die auf der Grenznutzentheorie aufbauende spätere Nationalökonomie hat dementsprechend zwar theoretisch nichts als Dummheit zu bieten, praktisch aber eben das Bündnis mit einer Macht, die nicht nur austeilen, sondern auch zuteilen kann. Die Macht kann die logische Unmöglichkeit zwar nicht logisch lösen, denn selbstverständlich gibt es keine zweite Einheit des Sozialprodukts, sowohl Brutto- als auch Netto-Sozialprodukt werden letztlich doch wieder in Geld angegeben und es bleibt bei der Tautologie. Was sie aber machen konnte und was historisch die Existenzweise des autoritären Staats begründet hat, war, sich das Leben der Menschen so unterzuordnen, dass alle gezwungen sind, sich selbst und den Wert ihres Lebens im Lichte des Ganzen zu sehen. Die Nützlichkeit der anderen für dieses Ganze, gemeinhin das Volk, wird das willkürliche Maß dafür, was den Einzelnen ihres individuellen Werts wegen zukommen soll. Vermittels eines solchen Willkürakts entsteht tatsächlich die Möglichkeit des zweiten Maßes. Was sich dann nämlich durch Messen beurteilen lässt, ist die Antwort auf die Frage, ob etwa der Lohn, den Einzelne in Geld erhalten, dem entspricht, was sie aus der so fetischisierten Sicht des Ganzen verdienen, oder ob er den Nutzen für dieses Ganze übersteigt. Gleichgewicht herrscht in dieser Illusion, wenn der Verdienst dem Nutzen entspricht. Es ist dies noch heute die Logik des berühmten Warenkorbes, der ein Index für die Kaufkraft und damit auch für das im Allgemeinen unmessbare Preisniveau abgeben soll. Sie beherrscht weiterhin jede Debatte um Verteilungsgerechtigkeit, Managergehälter und Lohnzurückhaltung in Tarifrunden. Und ihren Ausgangspunkt hat sie in der Rassenbiologie und den Debatten um Euthanasie und Sterbehilfe. So und nur so machen Preisniveau, Kaufkraft, Sozialprodukt und Konjunktur irgendeinen Sinn. Sie verweisen auf eine Gesellschaft, die ohne Revolution aus ihrer Naturwüchsigkeit nicht herauskommt, aber gleichzeitig nur aus souveräner Willkür in ihr verbleiben kann.
Freiheit und Wettbewerb, das zweite zentrale Begriffspaar der neoliberalen Theorie.
Die in der Konstruierbarkeit der Kategorien Sozialprodukt, Preisniveau und Konjunktur sich ausdrückenden historischen Spezifika sind solche des autoritären Staates im Allgemeinen. dass sich dessen Wesen nicht nur rechtsphilosophisch nachweisen, sondern wie hier hoffentlich überzeugend geschehen, auch aus einer zunächst einmal völlig staatsfrei erscheinenden ökonomischen Kategorie entwickeln lässt, deutet auf den engen Zusammenhang hin, den Staat und Ökonomie im autoritären Staat eingehen. Das soll in einer späteren Folge noch einmal Gegenstand sein, in der die Staatskonzepte von Walter Eucken und Karl Schmitt, dem relevantesten nationalsozialistischen Staatsrechtler, in Relation zueinander gestellt werden. Adorno hat diesen historischen Zustand in seinen Reflexionen zur Klassentheorie prägnant herausgearbeitet.
Die herrschende Klasse verschwindet hinter der Konzentration des Kapitals. Diese hat eine Größe erreicht, ein Eigengewicht gewonnen, durch die das Kapital als Institution, als Ausdruck der Gesamtgesellschaft sich darstellt. Das Partikulare usurpiert vermöge der Allmacht seiner Durchsetzung das Ganze. Im gesellschaftlich totalen Aspekt des Kapitals terminiert der alte Fetischcharakter der Ware, der Beziehungen der Menschen als solche von Sachen zurückspiegelt. Zu solchen Sachen ist heute die ganze Ordnung des Daseins geworden. Der Gang der Handlung macht der liberalen Epoche ein Ende. Die Dynamik von gestern bekennt sich als die erstarrte Vorzeit von heute, die anonyme Klasse als die Diktatur der selbsternannten Elite. Noch die politische Ökonomie, deren Konzeption die Theorie der Liberalen grimmig vorgab, zergeht als vergänglich. Ökonomie ist ein Sonderfall der Ökonomie, des für Herrschaft präparierten Mangels.
Der Neoliberalismus ist die etwas lang geratene schriftliche Fassung des Bekenntnisses des Liberalismus zur erstarrten Vorzeit von heute. Die spezifischen Eigenarten des Neoliberalismus entstehen aus der Umwandlung der liberalen Begrifflichkeiten und der Anerkennung der neuen Umstände. Das vorhin behandelte Begriffspaar Gesetz und Ordnung macht dies deutlich. In der zentralen Bedeutung von Gesetz im Sinne von notwendiger Verlauf ist die liberale Rule of Law noch formal anerkannt, wird aber gleichzeitig völlig in den Dienst der autoritären Ordnung gestellt. Der Begriff Gesellschaft, der im Liberalismus die Position einnimmt, die im Neoliberalismus der Ordnung gebührt, fällt unter den Tisch. So wandelt sich auch die Bedeutung von Gesetz, die einmal der Ausgangspunkt des Bekenntnisses war. Diese Logik lässt sich an jeder Erörterung Hayeks zur Bedeutung der liberalen Rule of Law nachweisen. Nicht anders verhält es sich mit dem nun zu behandelnden Begriffspaar Freiheit und Wettbewerb. Während der liberale Freiheitsbegriff eine Umwandlung erfährt, verschwindet sein liberaler Partner, die Konkurrenz, und wird durch Wettbewerb ersetzt. Die Differenz von Konkurrenz und Wettbewerb ist dieselbe und entspricht wiederum derjenigen von naturgesetzlich und gesetzt. Während Konkurrenz etwas in einer Situation Gegebenes ist, ist beim Wettbewerb die Situation selbst herbeigeführt. Bildlich vorstellbar wird dies in der Vorstellung des Staats beim 100-Meter-Lauf. Es muss der Wille zum Leistungsvergleich vorausgesetzt werden, damit es zum Wettbewerb kommt. Entstanden ist der Begriff aus der Überlegung, was dafür getan werden kann, damit die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entstandenen Monopole wieder so effizient produzieren, als stünden sie in Konkurrenz. Dass die Umwandlung der Begriffe theoretisch möglich ist, ergibt sich daraus, dass die neue Ordnung das Resultat des Fortgangs des Liberalismus ist. Dass aus der Möglichkeit Realität wurde, liegt darin begründet, dass die Trägerinnen der neoliberalen Theorie bereit waren, in der neuen Situation eine Praxis zu entwickeln, die den Zweck hat, das Alte über sein eigenes Ende hinaus zu verlängern. Sämtliche Theorien, die dies nicht waren, sind mit der Zeit bedeutungslos geworden. Hauke Jansen gibt in seinem gegenüber der Bundesrepublik ausgesprochen affirmativen, aber trotzdem erhellenden Überblick Nationalökonomie und Nationalsozialismus, die deutsche Volkswirtschaft in den 30er Jahren, eine Geschichte der Entwicklung der Konjunkturforschung in Deutschland. Die Eigenart der Konjunkturtheorie Alfred Müller-Amax, einer der zentralen Theoretiker des Neoliberalismus, beschreibt er dabei so.
Wer aber nun von Müller-Amag eine historisch konkrete Konjunkturtheorie erwartet hatte, der sah sich getäuscht. Müller-Amag lieferte vielmehr eine ökonomische Theorie der Konjunkturpolitik, die ohne viel zu fragen eine Konjunkturtheorie voraussetzte, die stark eklektistischen Charakter hatte und sich insbesondere an Schumpeter anlehnte. Betrachten wir die weitere Entwicklung des Fachs in den 30er Jahren, ist darin seine eigentliche Leistung zu sehen. Müller-Amack gehörte zu den Konjunkturforschern, die eine Wirtschaftspolitik nicht nur konstatieren, sondern systematisch in ihren Untersuchungsgegenstand mit einbeziehen. Das sollte dann auch zu einer der wesentlichen Forderungen der neuen Wirtschaftslehre werden.
Zur Kontextualisierung dieses Zitat. Historisch konkret wäre eine Theorie gewesen, die erklärt hätte, wie die Konjunktur in der Vergangenheit verlaufen ist und warum dies der Fall gewesen ist. Alle Theorien, die Ähnliches versucht haben, gehören zu denjenigen, die bedeutungslos geworden sind oder nie relevant waren. Wirtschaftspolitik systematisch in den Untersuchungsgegenstand einbeziehen, meint eine Form der Forschung, die nicht passiv überlegt, was passiert, sondern aktiv, wie in diesem Fall Konjunktur durch politische Maßnahmen entstehen kann. Eine historisch konkrete Konjunkturtheorie muss notwendig scheitern, weil es vor der Konjunkturpolitik Konjunktur als sich zyklisch wiederherstellende Ordnung nur in der Rückprojektion gegeben hat. Und dementsprechend ist es auch völlig egal, wie zusammengepflückt die zugrunde liegende Theorie ist. Mit der neuen Wirtschaftslehre ist die während des NS gültige gemeint. Was Janssen als eigentliche Leistung beschreibt und gerne von Müller-Amacks Betätigung während des Nationalsozialismus trennen möchte, ist real nicht zu trennen. Müller-Amacks beiden Bücher, Entwicklungsgesetze des Kapitalismus von 1932 und Staatsidee und Wirtschaftsordnung im Neuen Reich von 1933, stellt Dieter Hasselbach in Autoritärer Liberalismus und soziale Marktwirtschaft so dar.
Die politische Botschaft des Buches Entwicklungsgesetze war und ist eindeutig und leicht zu entschlüsseln. Gegen die pluralistische und interventionsstaatliche Realität der Weimarer Republik setzte Müller-Amack auf eine grundlegende wirtschaftlich-politische Veränderung, nämlich auf die Restitution marktwirtschaftlicher Verhältnisse unter autoritären Vorzeichen. Sein Buch ist die Apologie des Faschismus nach italienischem Vorbild. Besser gesagt, für die gesellschaftliche und politische Dynamik ist es das Ziel seines Buches, den Faschismus als die nächste logische Stufe in der Entwicklung der kapitalistischen Formation zu erweisen.
Über dieses erste Buch schrieb Müller-Amack selbst dann im zweiten, dass er dort
aus einer Weiterführung der deutschen geistesgeschichtlichen Besinnung einen neuen Geschichtsaktivismus herausgebildet habe, dass dieser berufen sein dürfte, dem neuen staatlichen Wollen als geistiger Rückhalt zu dienen, wurde mir bei der ersten Begegnung mit dem Faschismus 1924 in Rom klar.
So unmittelbar wie Müller-Amack oder auch Eucken hat sich Hayek nie mit Nationalsozialismus und Faschismus eingelassen. Zwar befasste er sich mit ähnlichen Fragen wie Müller-Amack, von 1927 wurde er zum Leiter des Österreichischen Instituts für Konjunkturforschung, von 1931 an lehrte er aber nicht mehr in Deutschland oder Österreich, sondern an der London School of Economics. In dieser Distanz zur Entwicklung in Deutschland theoretisierte er die Ergebnisse der praktischen Arbeit seiner deutschen Kollegen, wobei er gleichzeitig bemüht war, jede Verwicklung seines ökonomischen Ideals in den Faschismus zu verwischen. Nachvollzogen werden kann dieser Verdrängungsprozess in seinem überaus projektiven Buch »Der Weg zur Knechtschaft« von 1944. Das politische Feld, in dem sich seine deutschen Kollegen im Laufe der Zeit mehr und mehr wiederfanden, war die wissenschaftliche Begleitung und Beratung der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik, die sie, nicht völlig abwegig, permanent in eine Planwirtschaft abrutschen sahen. Ihre Aufgabe sahen sie dabei darin, dem entgegenzuwirken. Der Wettbewerb als Mittel volkswirtschaftlicher Leistungssteigerung und Leistungsauslese lautet etwa ein in der Schriftenreihe der Akademie für Deutsches Recht 1942 erschienener Sammelband, der diese Bemühungen dokumentiert. Der Titel lässt bereits erahnen, dass hier wieder die im letzten Teil dieser Sendereihe zitierte Absicht im Mittelpunkt stand, die höhere Weisheit der nationalsozialistischen Weltanschauung aus dieser Weltanschauung selbst zu lösen. Genauer gesagt war das Ziel, die totale Mobilisierung der Arbeitskraft und die Auslese ohne den nationalsozialistischen Rassenmythos. Denn am Nationalsozialismus hatten die späteren neoliberalen Ökonomen genau das zu bemängeln, was später zum allgemeinen Urteil über den Realsozialismus werden sollte: mangelnde Effizienz. Franz Böhms Aufsatz in diesem Sammelband trägt den Titel der Wettbewerb als Instrument staatlicher Wirtschaftslenkung, während Eucken über Wettbewerb als Grundprinzip der Wirtschaftsverfassung schrieb. Darin heißt es:
Denn in den Wirtschaftszweigen vollständiger Konkurrenz übt der Wettbewerb die Kontrollfunktion und die Auslesefunktion aus.
Die großen Verhinderer des Wettbewerbs sind die Monopole, die Eucken deswegen aber noch lange nicht aufzulösen gedenkt.
Hier ist Monopolkontrolle nötig,
schreibt er. Das heißt, den Monopolen ist die Kontrolle über die eigene ökonomische Funktion zu entziehen.
Sie hat den Angebotsmonopolisten zu veranlassen, den Preis auf den Punkt zu bringen, dass er so viel absetzt, ausbringt und überhaupt so handelt, als ob er sich in vollständiger Konkurrenz befände.
Dass die Erfüllung dieses Zwecks nicht denkbar ist, ohne all diejenigen Messinstrumente der Konjunkturforschung, die das Geld als Maß des Werts nicht anerkennen können, ist offensichtlich. Explizit richtet er sich dabei gegen Einzelmaßnahmen zur Monopolkontrolle. Ein Staat, der sich so verhält, fördere insgeheim nur die Zentralisierung der Macht außerhalb des Staates. Stattdessen sei die Macht, und nicht nur, wie im Liberalismus die Gewalt, im Staat zu monopolisieren, so dass dieser den Wegfall des ökonomischen Zwangs im Monopol durch
die Schaffung einer brauchbaren wirtschaftlichen Gesamtordnung
ersetzt. Das Resultat des Denkens in Ordnungen ist daher Reduktion allen wirtschaftlichen Geschehens auf jene zwei Grundformen, die noch heute in jedem Schulbuch erwähnt werden, in dem die vermeintlichen Eigenarten der sozialen Marktwirtschaft erläutert werden. Es sind dies die Zentralverwaltungswirtschaft und die Verkehrswirtschaft. Die Verkehrswirtschaft ist dabei das Sammelsurium diverser Marktformen. Mit Markt ist dabei nicht mehr die gesellschaftliche Sphäre der Zirkulation von Ware und Geld gemeint, die alle Sparten der Produktion miteinander in Beziehung setzt. Vielmehr ist mit Markt ganz im Sinne des BWL-Sprechs die Summe allen Angebots und aller Nachfrage eines bestimmten Produkts gemeint. Eine Einheit haben alle diese Marktformen einzig als Glieder der vom Staat zu bestimmenden Wirtschaftsordnung. Dementsprechend können die Marktformen unterteilt werden anhand der Frage, ob auf den einzelnen Märkten Angebot und Nachfrage bestimmt sind durch Konkurrenz, Oligopole oder Monopole. Je mehr Märkte durch Monopole bestimmt sind, desto mehr entfernt sich die Verkehrswirtschaft vom neoliberalen Ideal der vollständigen Konkurrenz und nähert sich der Zentralverwaltungswirtschaft an. Damit ist dann auch klar, was die Mittel sein können, die der Staat zur Bestimmung der Wirtschaftsordnung verwenden darf. Alles, was dafür sorgt, dass die Pläne der Einzelnen trotz des Ausfalls der universellen Vermittlung durch den Warentausch in Konkurrenz zueinander stehen, die Einzelnen sich also in einem permanenten Wettbewerb befinden. Freiheit und Wettbewerb sind die politischen Entsprechungen der Begriffe Recht und Ordnung. Der Doppelbedeutung von Recht entspricht die Doppelbedeutung der Freiheit. Zur einen Seite hin meint Freiheit die Macht des Staates, frei, das heißt aus souveräner Verfügung, über die richtige Wirtschaftsordnung zu bestimmen. Zur anderen Seite hin meint Freiheit der Individuen, dass diese die Zwecke, die ihnen mit der Entscheidung über die Wirtschaftsordnung diktiert werden, eigenständig verfolgen dürfen. Die Ordnung, in der diese Art von Freiheit einzig möglich ist, ist die Wettbewerbsordnung. Der Wettbewerb ist im Neoliberalismus ein Mittel der Verteilung herbeiorganisierten Mangels. Bei der Olympiade gibt's ja auch nicht genügend Goldmedaillen für alle. Hayek unterscheidet sich darin von Eucken nicht. Was ihn allerdings unterscheidet, ist die Selbstverständlichkeit, mit der er diese Staatsfunktion wirken sieht. Während bei Eucken die gesetzte Ordnung sich der natürlichen annähern soll, was wie gezeigt eine Unmöglichkeit ist, fantasiert Hayek diese Annäherung als bereits vollzogen. Im entsprechenden Kapitel in Die Verfassung der Freiheit weiß er zu vermelden:
So wie die Naturgesetze bilden auch die staatlichen Gesetze feste Züge der Umwelt, in der er, der Mensch, sich bewegen muss.
Der Zwang zur Ordnung, den Eukens Staat noch bewusst ausübt, ist bei Hayek vollkommen versachlicht und erscheint nur noch als abstrakte, irgendwie daseinende Regel, die aus der ökonomischen Natur der Sache gar nicht mehr entstünde. Der Mensch passt sich hier nicht vermittels der Arbeit die Natur an, sondern sich selber der Natur.
Eine solche Ordnung, die eine Anpassung an Umstände voraussetzt, deren Kenntnisse unter vielen Leuten verstreut ist, kann nicht durch zentrale Lenkung hergestellt werden. Sie kann nur aus der wechselseitigen Anpassung der Elemente und deren Reaktion auf sie einwirkenden Ereignisse hervorgehen. Es ist, was E. Polanyi die spontane Bildung einer polyzentrischen Ordnung genannt hat.
Hayeks Ideal von Freiheit ist das von atomisierten Einzelnen, die sich zu einer Ordnung zwingen, von der sie selbst nichts wissen und die ihre jeweiligen Beiträge in jedem Moment für die beste Idee halten, die sie jemals hatten. Die gesetzte Ordnung trägt daher bei Hayek den Namen spontane Ordnung. Und die linke Neoliberalismuskritik mit ihrer Warnung vor drohenden staatsfreien Sphären hat nichts Besseres zu tun, als diesen Sozialatomen ihre vermeintliche Spontaneität auch noch zu bestätigen.
Soweit die zweite Folge der Reihe Neoliberalismus und autoritärer Staat. Die Termine der weiteren Folgen könnt ihr dem Transmitter entnehmen.